Wir haben unsere coolen Kapuzen aufgesetzt und sprechen diesmal für euch direkt aus dem nächstgelegenen Heuhaufen. Mein Name ist Matthias.
Ich bin der Sascha.
Und wir sprechen heute über Assassin's Creed, den Film. Das muss man fast dazu sagen, nicht das Spiel, denn wir sind nicht der lustige Spielecast. Wir sind das Lichtspielhaus, der wirklich wahre Kinopodcast.
Wieso sind wir nicht der lustige Spielecast? Ich hätte gerne der lustige Spielecast. Denn es scheint ja immer wieder durch, es ist ein großes Hobby von uns, dass wir auch hin und wieder das eine oder andere Telespiel genießen. Und wir sind auch beide große Freunde der Assassin's Creed Spielereihe. Nun, es ist jetzt aber leider so, dass, wie ihr aus unserem Videospielverfilmungen-Cast wisst, die haben eher eine üble Geschichte, diese Videospielverfilmungen. Und heute wird besonders durchleuchtet, ob es sich bei Assassin's Creed wieder um so eine üble Verfilmung einer ansonsten schönen Serie handelt.
Ja, das Risiko, dass es echt mies wird, ist gerade bei Videospielverfilmungen wirklich hoch auch, weil ich habe das Gefühl, gerade Leute, die Spiele natürlich dann auch durchspielen, weil sie ihnen so gut gefallen, die haben natürlich einfach hohe Erwartungen daran. Und Assassin's Creed, ich glaube, wir haben beide alle Teile gespielt.
Ja, mir fehlt einer, mir fehlt der letzte Rogue, habe ich nicht gespielt, glaube ich, oder? Hieß er so?
Der Rogue, der Ersatzteil quasi für die PS3.
Genau, den die anderen bei Unity bekommen haben dann die anderen für die PS3 und die Xbox 360, das will man hier nicht vergessen, haben die Rogue bekommen. Den habe ich tatsächlich nicht gespielt, weil ich wollte natürlich Unity auf meiner schicken PS4 spielen und hatte keinen Bock mehr, die alte Xe aus dem Keller zu holen und dann noch Rogue zu zocken. Hätte es ein HD-Remake gegeben, oder halt, ist ja eh HD, aber hätte es ein schönes Remake gegeben für die PS4, hätte ich es schon gespielt auch.
Ja, Dito, also mir ging es ganz genauso. Ich habe den auch nicht gespielt, weil ich eben auch Unity, also sprich den französischen Revolutionsteil spielen wollte. Ich denke, wir werden gleich auch noch ein bisschen über die Spiele sprechen, wo vielleicht auch die angesiedelt sind und was es eigentlich geht. Denn das ist schließlich die Ausgangsbasis für das, was wir jetzt dann als Film haben.
Richtig.
Vielleicht zu Beginn, ganz wichtig, was trinkst du?
Oh, ich habe etwas ganz Besonderes dabei. Ich habe einen Bulmers oder Balmers, wenn man es cool aussprechen will, Cider. Und wir hatten ja, glaube ich, schon mal einen Cider im Podcast, soweit ich mich erinnere. Und damals war dann die Frage, ist es Apfelwein oder Apfelbier? Und ich tendiere jetzt mittlerweile doch mehr zu Apfelbier, denn es hat ja ein Cider, hat so zwischen 4 und 5 Volt und er hat ja auch Verperlung. Dann ist ja doch eigentlich klar, dass es doch ein Apfelbier sein muss, weil ein Wein hat weder Verperlung noch 4 bis 5 Volt.
Perlwein.
Das meinst du wirklich? Das ist Perlwein? Apfelperlwein. Wie dem auch sei, ich mach's jetzt auf. Vielleicht kommt der Stimmung auf durch... Ah, schön. Und werde jetzt dann meinen schönen Cider... Ja, schöner Atmo, oder? Es wird ganz, ganz muggelig, wird es in euren Ohren. Und ich gieße ihn euch jetzt direkt in den Gehörgang. Da fällt mir ein, gibt es nicht tatsächlich auf YouTube jetzt so irgendeine Bewegung, dass da Leute komische Geräusche machen und andere hören sich das ganz laut an und dann ist es quasi wie eine Ohrenmassage? Irgendwie meine Schüler haben davon erzählt, das ist jetzt das neue Ding.
Ich dachte, du erzählst jetzt von Leuten, die sich bei YouTube Getränke in die Ohren kippen.
Das ist ja aber auch witzig, die Show würde ich mir angucken.
Präsentiert von Joko und Klaas, das große ProSieben Ohrensaufen.
Ohrensaufen. Wo kommt das wohl wieder raus eigentlich, wenn das ins Ohr geht? Durch die Nase?
Je nachdem, wie viel im Hirn ist auf der anderen Seite.
Das wär mal interessant. Ich würde mir das wirklich anschauen. Jokos und Klaas, großes Ohrensaufen.
Ayman Abdallah erklärt die Wissenschaft dahinter.
Mysteriös.
Ja.
Also der Cider ist sehr, sehr lecker, super erfrischend. Ist eigentlich eher was für den Sommer, aber ich trinke ihn trotzdem im Winter, weil er heute beim Rewe ganz kackenfrech, einfach neu im Angebot steht, das ist ein Cider und dann dachte ich mir, komm, nimmst du mal mit. Aber super teuer, weil deutschen Cider gibt's nicht. Ich habe im Supermarkt für eine Flasche Cider 2,50 bezahlt.
Ja, das ist okay, oder?
Na, was kostet ein Bier im Supermarkt? 70 Cent oder so.
Na, ist das 0,3 oder 0,5?
0,5.
Ja, das geht. Cider ist ja ganz gerne auch mal in so kleinen Fläschchen, nur was immer ein bisschen enttäuschend ist. Da muss man mehr von kaufen dann.
Ne, es ist sogar mehr. Es ist ganz komisch. Es sind 5,68 Milliliter in meinem Cider. Was ist denn das für ein Maß? Irgend so ein englisches Ding bestimmt.
Wahrscheinlich, ja.
Ein Pint ist es nicht. Ein Pint ist doch ein bisschen mehr als ein halber Liter.
Ist auch linksrum abgefüllt wahrscheinlich.
Ja, natürlich.
Ja.
Wieso? Ja. Was trinkst du denn?
Ich trinke, aus Gründen trinke ich heute das ultimative Podcast-Getränk, denn es heißt Pod. Also P-O-T-T, wahrscheinlich Pott wie der Pottwal oder auch Pott das Schiff, so wie Kahn.
Ja.
Es ist ein Rum und ich trinke ihn, weil Tonfrau Steffi zu Weihnachten ein Getränk herstellen wollte, das man kennt, und zwar Eggnog. Ja.
Ah.
Das ja so ein bisschen ist wie Eierlikör für Fortgeschrittene.
Erklär doch bitte mal, das interessiert mich jetzt. Die Amis trinken ja immer ihren Eggnog zu Weihnachten und ich bin auch Weihnachten tatsächlich dem Alkohol nicht abgeneigt. Und jetzt, das sieht immer so muggelig aus, wenn die ihren Eggnog trinken. So richtig ein gemütliches Getränk. Ich dachte aber, dass es alle Eierlikör wäre, aber das ist es wohl nicht, oder?
Also ich habe dir der Zubereitung nicht zugeschaut, ich habe es nur genossen. Aber das hat, es schmeckt deutlich so ein bisschen puddinghafter, könnte man sagen. Und das hat eine, also wie so ein Schaumpudding. Weißt du, diese Puddings, die es aus den Bechern gibt, die eigentlich mit so CO2 wahrscheinlich so aufgeschlagen sind, dass die so fluffig werden, diese
Luftdinger.
Und so hat das geschmeckt. Das
ist super.
Ja.
Das klingt wirklich das beste Getränk der Welt.
Es war echt ganz cool. Also erst dachte ich so, weil ich mag eigentlich diese Eierlikör-Konsistenz, dieses cremige. Und nachdem ich aber dann, also ich finde, wir haben da schon auch mal drüber gesprochen, das ist immer so, man hat Erwartungshaltung, dann wird damit gebrochen und dann denkt man erst so, weiß ich jetzt nicht. Aber dann fand ich, nee, Moment, das ist ja mindestens genauso gut.
Mhm.
Das war wirklich lecker. Da muss man sich aber auch zurückhalten, dass man das nicht komplett austrinkt, weil es halt einfach schmeckt wie Nachtisch.
Wieso muss man sich denn dann zurückhalten? Du, seit wann hältst du dich denn beim Nachtisch? Ja, oh Gott, dann könntest du ja an Weihnachten betrunken werden. Gott bewahre, dass das passiert.
Stimmt.
Ich habe dich schon betrunken gesehen, das ist lustig.
So ein bisschen, ne?
Ja, und wer auch mal Matthias betrunken erleben möchte, dem empfehle ich nach wie vor unseren berühmt-berüchtigten Arnold Schwarzenegger-Podcast. Den kann, nee, eigentlich bitte hört den nicht.
Nee. Da waren wir, danach ging es uns so schlecht wie die Soundqualität bei der Folge. Ja. Ich probiere jetzt übrigens mal den Pott.
Ja,
nicht, dass ich das nicht schon vorher getan hätte.
Ja, eben.
Schmeckt wie Rum. Ist eigentlich ziemlich übel, um ehrlich zu sein. Also ich würde den nicht im Kauf empfehlen, aber.
Es ist auch Rum.
Ja. Aber ist nicht so geil. Also ich hatte mal zum Beispiel, es gibt den weißen Captain Morgan Rum auch. Den kann man wunderbar auch zum Beispiel auch pur trinken. Ich hatte auch mal einen Rum, der heißt El Diplomatico, was ein super Name ist für einen Rum. Der war auch sehr lecker, aber der Pott ist nicht so das Getränk meiner Wahl normalerweise. Und es brennt auch ein bisschen.
Sehr gut. Das finde ich gut. Und du kannst ja mal machen, so einen Podcast, den Pott trinken. Ja. Aber ich glaube, der ist eher dafür da, Cocktails herzustellen, normalerweise.
Ich glaube, der ist irgendwie zum Auto polieren oder so. Ich weiß es nicht, aber nicht zum Trinken eigentlich. Aber nun gut, was soll's, was ich nicht alles für euch tue. Was wir auch nur für euch getan haben, ist stundenlang Videospiele spielen, und zwar Assassin's Creed. Und jetzt der Film. Ich persönlich war super heiß auf den Film. Es war ja schon seit Jahren angekündigt, so, es wird kommen, es wird eine Verfilmung geben. Dann hieß es irgendwann, Michael Fassbender spielt mit, die Hauptrolle. Das war auch schon sehr, sehr früh angekündigt. Und ich dachte, okay, das kann eigentlich nur gut werden. Und dann kamen die ersten Set-Fotos, wo man ihn in so der typischen Assassinen-Kluft mit den Klingen sah. Und das ist wirklich fantastisch. Das sieht auch aus wie das Spiel.
Ja, das ist richtig. War auch toll. Ich habe dann gedacht, welches Setting nehmen sie wohl? Wir hatten ja im ersten Assassin's Creed hatten wir die Kreuzzüge.
Genau, lass uns da vielleicht mal drüber sprechen, oder?
Also ja, genau, ich möchte mal erzählen, wie ich überhaupt zu der Spielserie kam. Das ist nämlich ganz nett, denn ich wollte immer diese Xbox 360 haben. Das war für mich so dieses das ist damals eben vor 100 Jahren, diese Next-Gen-Konsole mit cooler HD-Grafik. HD war eben neu. Und ich hatte aber keine Kohle. Das war, als wir uns kennengelernt haben, zum Anfang des Studiums. Du erinnerst dich noch, da habe ich mir die Wii gekauft, weil zu wenig Geld hatte, war ein Riesenfehler. Und dann dachte ich, ich will die Xbox haben, weil ich habe dieses Bild gesehen von, so können Videospiele aussehen und das ist irgendwie im Mittelalter während der Kreuzzüge und du bist irgendwie so ein Mörcher, das ist super gut. Und hatte mich tierisch auf das Spiel gefreut und irgendwann auch tatsächlich das Geld für die Xbox zusammen. Gab's dann damals zu Weihnachten und kurz Zeit später hatte ich dann auch Assassin's Creed im Haus und viele haben ja gesagt, der erste Teil sei redundant und alles, aber ich war einfach geflasht, es sah so gut aus. Das ist für mich ein All-Time-Magic-Moment in Videospielen, wenn man so um die Ecke reitet und dann siehst du Jerusalem am Horizont. Das fand ich unfassbar.
Bei mir ist es lustigerweise tatsächlich quasi die gleiche Geschichte. Also ich wollte mir unbedingt auch eine Konsole kaufen, bei mir war es die PlayStation 3 dann, und ich hatte mir deshalb tatsächlich den Fernseher gekauft, die PlayStation 3 dazu, und das erste Spiel, das ich mir dafür gekauft habe, war auch Assassin's Creed. Und da war es auch so, dass ich hatte Bilder gesehen, ich hatte Trailer gesehen, dachte, was? Sowas, so was kann man machen? Das ist ja echt. Das ist alles echt. Und so Mittelalter mit so Geschichte, das ist natürlich auch, finde ich, für mich auch immer noch spannend. Ich mag gern so historische Settings. Und für mich war das wirklich der Magic Moment ziemlich am Anfang des Spiels, während man so quasi die Steuerung erklärt bekommt. Mit Alter Ir, der ja die Hauptfigur ist, der Assassine schlechthin. Der erste Todessprung, das sind immer diese Sprünge in diese Heuhaufen, die immer wieder auf den unmöglichsten Plätzen auftauchen. Und das war wirklich der Magic Moment für mich.
Ja, das ist tatsächlich auch der Signature Move der Serie. Fandest du denn auch, dass der erste Teil zu redundant war, oder findest du, es war okay?
Also als ich ihn gespielt hatte, war ich begeistert.
Schon, ja, ging auch so.
Komplett. Und dann hat man aber den zweiten Teil oder die zweite Figur kennengelernt, und die zweite ist ja eigentlich fast eine kleine Reihe innerhalb der Reihe gespielt mit Ezio Auditore da Firenze. Das ist hier
Gesundheit.
Danke. Das ist mit Ezio in wie heißt das denn? Ja, in Florenz und in Rom während der, was ist das, Renaissance oder sowas. Und da gibt es auf einmal viel mehr Möglichkeiten. Also man hat plötzlich eine Rüstung, die man aufleveln kann. Man hat viel mehr Nebenaufträge. Und da merkt man nochmal, dass die Serie hier wirklich nochmal einen Sprung gemacht hat. Das wird, also man hat das Gefühl, die haben wirklich drauf gehört, was die Fans gesagt haben.
Ja, das ist wahr. Der erste Teil, wie gesagt, fand ich auch gut, aber der zweite hat dann alles richtig gemacht. Der hat mich völlig weggeboxt. Den habe ich mir auch zu Weihnachten, Assassin's Creed kommt immer so Oktober, November raus, und den habe ich dann zu Weihnachten bekommen. Und das war für mich der absolute Wahnsinn, das dann zu spielen, wenn du in Venedig unterwegs bist, deine Rüstung aufbohren kannst. Das war super geil. Und ab da war ich so richtig hooked. Und dann habe ich jeden Teil gespielt. Also alles, was da kam, habe ich gezockt. Und ich finde es auch schade, dass dieses Jahr keiner kommt. Ich spiele es jedes Jahr wieder gerne. Es gibt bei mir auch keinerlei Ermüdungserscheinungen, muss ich sagen. Ich finde es immer noch super. Und bin ein Riesenfan der ganzen Reihe. Also ich mache auch immer alles, jeder Turm wird entdeckt, die Nebenmissionen mache ich immer. Ich finde das echt immer, ich bewege mich einfach gern in dieser Welt. Ich mag die Ästhetik, die das Spiel mitbringt, diese Waffentechnik, mit dem, wo man am Anfang ja noch seinen Finger abschneiden muss, um diese Assassinenklinge benutzen zu können. Und
kommt auch, ich finde das richtig gut. Im Film wird das ja auch erwähnt, kommt ja auch vor.
Ja.
Wird auch gezeigt. Ganz interessant. Also ich fand die Reihe, auch mit Ezio, hat im dem dritten Teil, der dann in Istanbul spielt, einen kleinen Durchhänger. Irgendwie,
ja,
da kommt nicht so viel Neues hinzu. Es gibt auch immer mal so, auch innerhalb der Reihe, so kleine Reitpassagen zum Beispiel, die auch, finde ich, überflüssig sind eigentlich.
Ja, braucht man nicht.
Finde ich nicht so geil. Danach kam eben Unity in Frankreich. Bin ich richtig? Ja, ne?
Quatsch, du hast den besten Teil vergessen. Den allerbesten Teil. Ich hatte auch gehofft, dass beim Film, dass das Setting sich daran orientiert. Der beste Teil war Assassin's Creed 4, Black Flag. Ja. Man spielt auf einmal einen Piraten. Und das, ich mochte Edward besonders.
Kenway.
Richtig. Besonders toll fand ich, dass der Teil gar nicht so diesen Konflikt, der immer thematisiert wird zwischen Templern und Assassinen, der immer wütet in die eine oder andere Richtung, der war mir immer ein bisschen egal. Ich wollte einfach immer nur rumlaufen und halt coole Meuchelmorde begehen und sonst eine coole Hauptfigur haben. Und da hatte ich dann einen blonden, tätowierten, immer besoffenen, grobschlächtigen Piraten, der nur irgendwie reinrutscht in diese ganze Sache, den die ganzen Assassinen im Prinzip bei scheißegal sind. Der will einfach nur rum und huren und Beute haben.
Ja, und überraschend coole Seeschlachten. Das muss man auch sagen. Ne? Dieses ganze Seegefahre, Piratensetting. Also das Interessante ist ja Folgendes. Man kann mit vielen Leuten, also man sieht den Leuten an, wenn man irgendwie mal im Urlaub ist oder sieht eine Doku im Fernsehen über irgendeine Stadt, und dann sagen die, da bin ich schon drauf rumgeklettert. So,
ja, das habe ich bei ganz vielen Leuten
gehabt. So, ja. Und dann denkt ihr habt das Gefühl, ihr seid da gewesen, wenn ihr das gespielt habt. Und das ist auch ein bisschen der Zauber von Assassin's Creed, finde ich wirklich, dass man sich durch diese Städte, die sehr, sehr belebt sind, ob das jetzt Jerusalem ist, Rom, Venedig, Istanbul, ist ganz egal. Es wirkt alles sehr belebt, es wirkt sehr echt.
Mhm.
Und dann hat man aber diese Karibik. Ja. Und die Karibik ist ja sehr, ist ein bisschen beliebig teilweise, ja. Es ist so ein bisschen Dschungel, bisschen Ruinengeklettere. Es ist eigentlich nichts, was man so als, nicht so kennt, ja, aus dem Fernsehen oder so. Und trotzdem schaffen sie es, einen total zu begeistern für dieses Setting. Und das fand ich super.
Ja, weil es einfach Spaß gemacht hat zu entern und die Seeschlachten. Du hast den dritten Teil übrigens vorhin auch noch vergessen mit dem Indianer.
Ach, diese,
der war doof.
Gibt's so viel, ja genau. Mit Connor hieß der Typ, so ein Halb-Indianer irgendwie, der auch da mit reingehört in dieses Assassinen-Universum, weil sein Vater eigentlich Templer ist oder so, ne?
Das ist super, also ganz langweilig.
Komisch. Das ist für den amerikanischen Markt gemacht.
Ich glaube auch, ja.
Während der Unabhängigkeitskriege. Das ist irgendwie ganz nett und das, da fängt das auch schon mal an mit diesem Schiff. Das kommt schon mal so ein bisschen vor, aber auch nicht viel. Es gehört irgendwie alles schon zusammen.
Ja. Dann haben wir den Sprung auf die nächste Konsole gemacht, eben schon mit Unity auf der PS4. Und das hat während der Französischen Revolution gespielt. Das hat, war am Anfang leider super verbuggt. Das war das Problem. Deswegen habe ich es mir auch zuerst gar nicht gekauft. Das war das erste Assassin's Creed, das ich erstmal ein bisschen habe liegen lassen. Das habe ich dann erst nach Weihnachten gespielt. Und dann, als es dann gepatcht war, war es auch, da lief es bei mir total rund. Ich hatte keine Probleme und es hat mir auch richtig viel Spaß gemacht, der Teil wieder.
Ja, der Zauber an Unity ist natürlich erstmal, es war die nächste Konsolengeneration, alles wirkte noch ein bisschen flüssiger, hatte man das Gefühl.
Ja, und mehr Menschen allem, auch.
Ja, genau, es gab Massenszenen während dieser Hinrichtungen, zum Beispiel in Frankreich. Diese Massenszenen waren ziemlich, also fantastisch. Im Vergleich dazu ist der letzte Teil, der jetzt in London spielt, fast schon ein kleiner Schritt zurück, finde ich.
Finde ich eben nicht, aber wir haben einfach einen, wie ich immer wieder im Podcast sage, einen unterschiedlichen Sinn für Ästhetik, was wir und was wir cool finden. Du bist eher Star Trek, ich bin eher Fight Club. Und tatsächlich ist das Spiel einfach nur Gangs of New York als Assassin's Creed gewandt. Denn man hat eine Gang und die Hauptwaffe, die man nutzt, ist ein Schlagring und die Endgegner quasi sind nicht wirklich Typen, sondern man fightet so in großen Gangs of New York mäßigen Kämpfen gegen eine andere Gang. Und mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Ich fand das ein super Teil.
Ja, man sieht das da schon an der Waffenauswahl. Also man kann, das ist auch so schön, mittlerweile kann man verschiedene Waffen wählen, eben nicht nur diese typische Assassinenklinge. Und der Sascha greift natürlich zum Schlagring. Ich nehme dann eher so einen Spazierstock, aus dem eine Klinge rauskommt.
Alles klar, rosa-roter Panther, also was ist denn das? Du hast die Wahl zwischen einem Schlagring, einem Kukri, das ist so ein krummer Säbel, und einem Spazierstock. Und du nimmst den Spazierstock als Assassine. Was ist denn los mit dir?
Ich bin der Hipster-Assassine.
Ohne Witz. Ja. Ich werde den Spazierstock.
Ich habe schon gemeuchelt, bevor es cool war.
Der Spazierstock. Also ich hab das gesehen und es war mir klar. Es war mir klar, dass du den Spazierstock nimmst. Oh, ich bin im viktorianischen London, seht mich an. Ich verteidige mich natürlich mit einem Stockdegen in einem Spazierstock gegen meine Feinde. Also, ohne Witz, ey. Also da hat man schon einen Schlagring, dann nimmt man den bitte auch her.
So, aber das Schöne insgesamt ist einfach immer, man ist eingebettet in die Geschichte, ja, also in historische Umstände, es tauchen historische Figuren auf.
Ja.
Und gleichzeitig begleitet man trotzdem diesen Kampf der Templer gegen die Assassinen oder umgekehrt, je nachdem, durch die Jahrhunderte. Und das ist wirklich spannend, das macht auch Spaß. Teilweise, du hast das schon gesagt, ist einem lustigerweise dieser Assassinenkonflikt ziemlich egal. Man möchte einfach nur sehen, wie dein Hauptassassine cool die Leute von Dächern runter attackiert.
Aber da hat die Spieleserie, und das ist jetzt keine Sorge für alle, die Videospiele hassen, einfach sagen, warum reden die über Videospiele? Ich will Filme. Jetzt kommt die Überleitung. Denn die Spieleserie, sie zählt wirklich zu einer meiner allerliebsten Lieblingsspielserien, hat einen ganz gewaltigen, riesigen, stinkenden Pferdefuß. Und zwar ist das so, dass man nicht tatsächlich in dieser Zeit spielt, sondern man spielt einen Typen in der Jetztzeit oder nicht allzu fernen Zukunft, dessen Erinnerungen nachempfunden werden im sogenannten Animus. Man steckt eine Person da rein und dann werden die Erinnerungen der Ahnen, also man spielt einen Nachfahren der Figuren, werden dann nachempfunden und können angeguckt werden. Das heißt also, die eigentliche Handlung spielt in der Jetztzeit und es macht zum Spielen, ehrlich gesagt, keinen Spaß, irgendeinen Fatzke in irgendeinem Krankenhaus zu spielen, der ständig irgendwo rumschleicht und dann in den Animus gesteckt wird. Für mich war es immer nur so, Leute, was ist denn los? Ich will hier nichts wissen. über die Hintergrundstory. Ich will einfach wieder zurück in die Piratenzeit, ins Mittelalter. Ne? Ich will zurück in die Renaissance. Ich will zurück ins viktorianische London. Aber lasst mich doch bitte mit diesem Abstergo-Animus-Gedöns in Ruhe. Ich wollte immer damit, dass man das wegklicken kann, aber es geht nicht. Und das macht mich super wütend immer, wenn ich nur daran denke, dass ich das spielen muss. Ich habe das nie verstanden bei der Spieleserie, was das soll. Keiner mag das. Es ist super, super scheiße.
Also ich fand die Idee an sich finde ich gar nicht so schlecht. Am Anfang, über die ersten Teile hinweg begleitet man immer auch noch einen Charakter, der eben auch dazulernt. Desmond Miles heißt der. Das ist ganz interessant, weil es wird dieser sogenannte Sicker-Effekt eben angesprochen. Das heißt, dadurch, dass man das quasi, also es geht um genetische Erinnerungen, und dadurch, dass man im Kopf diese Erinnerungen erlebt, ist es so, als hätte man es selbst gemacht und lernt eben das zu können, was dein Vorfahre konnte.
Genau.
So, das ist an sich ganz nett und ich finde auch im ersten Teil ist das noch ganz cool gemacht, weil es einfach total neu und interessant ist, überhaupt zu wissen, um was geht's denn überhaupt. In den nächsten Teilen wird das zu sehr ausgereizt, man macht komische Spezialsprung-Rumhüpf-Sachen, nur um irgendwelche Erinnerungen freizuschalten. Das ist alles ein bisschen doof, ist auch hier und da ein bisschen schwierig innerhalb des Spiels, weil sobald man bei manchen Missionen eben nicht genau dem vorgegebenen Ziel folgt oder einen anderen Weg wählt, wird man, das heißt immer desynchronisiert, da muss man wieder von vorne anfangen. Das Gute ist tatsächlich, dass die Spielereihe dazulernt, finde ich. Das wird immer weniger. Es sind teilweise diese Gegenwartsmomente, sind teilweise nur noch Videosequenzen, denen man
gar nichts mehr macht. Warum lassen sie es nicht weg?
Naja, ich finde das schon ganz gut, dass man dass sie jetzt durchziehen und sagen, okay, es hat damit noch irgendwas zu tun und es soll auch so ein bisschen erklären, warum man zum Beispiel diese Anzeigen hat, wie eine Karte oder was ähnliches auf dem Display. Und der Witz ist folgendes, am Anfang ist es gibt eben diesen Animus, da legt man sich rein im Spiel und dann sieht man diese Erinnerungen. Das Ganze wird geleitet von Abstergo, das ist die böse Firma der Templer. Das Schöne ist ja mittlerweile, wenn man die Spiele neu kauft und legt sie ein, wird man nicht von Ubisoft begrüßt, die ja das Spiel eigentlich herstellen, sondern eben von Abstergo. Denn Abstergo hat einen Trick gemacht, sie haben das Ganze als eine Art Spieleplattform getarnt, dass alle Leute auf der Welt sich in den Animus legen und dieses Spiel spielen wollen, weil sie coole Piratenabenteuer erleben zum Beispiel. Aber eigentlich liefern sie dem Bösen, den Templern, damit die Daten, die sie haben wollen. Und ich finde dieser Twist, wenn man das einlegt und dann kommt auf einmal das Abstergo-Logo, finde ich wirklich eigentlich ganz cool irgendwie.
Also ich bin jetzt eher so, komm, mach das weg, ich will jetzt endlich in die Vergangenheit und geil sein. Und da warst du...
Bist du in der Gegenwart nicht geil genug?
Nee, nicht geil genug.
Bist du einfach zu alt jetzt.
So, und dann habe ich den Trailer gesehen. Also ich habe auch die Bilder vom Set gesehen mit der Kapuze und allem. Dachte mir, mega. Dann habe ich den Trailer gesehen, dachte mir, oioioi, das sind aber ganz schön viele Szenen in der Jetztzeit. Ganz schön viel Animus-Gedöns. Und dann kam eine Befürchtung in mir hoch. Die Befürchtung, dass der Film mir gar nicht so viel Vergangenheit zeigt, sondern dass er mir ganz, ganz, ganz viel Gegenwart zeigt. Und großer Gott, genau das ist eingetroffen. Also ich fand das so, so, so schlimm. Denn unser Setting im Film ist tatsächlich während der spanischen Inquisition, der Kampf gegen die Mauren, glaube ich, ist es, gell?
Ja. Das ist eigentlich, es gibt verschiedene spanische Fraktionen und es gibt die Mauren und es ist alles ein riesen Tohuwabohu und eigentlich ist es auch egal.
Ja, so. Und das ist auch immer super, aber leider, wir machen es so, ich muss nämlich jetzt gerade tatsächlich, meine Uhr sagt mir, ich muss gerade im wahrsten Sinne des Wortes einen Braten in den Ofen schieben. Das dauert circa 20 Sekunden. Dann komme ich zurück. Das ist kein Witz, muss ich wirklich machen.
Wem schiebst du den denn in den Ofen?
Mir selbst, ich will ihn ja essen. Oh Gott,
ich bin froh, dass du das nicht von live am Mikro machst.
Ja, ich bin 20 Sekunden weg. In der Zeit kannst du ja schon mal kurz die Handlung umreißen um Cal Lynch respektive Aguilar. Ich bin gleich zurück.
Okay, dann erzähle ich euch mal ein bisschen, um was es denn eigentlich geht. Das Ganze fängt schon ein bisschen doof an, und zwar mit Kindern. Ich habe es schon mal gesagt, Kinder, man sollte keine Kinder zeigen, wenn der Job auch Erwachsene machen können. Und so ist es hier auch so ein bisschen, wir lernen eben ein junges Kind kennen, stellt sich raus, es kommt nach Hause, sieht den Vater, wie er anscheinend seine Mutter gekillt hat, es kommen irgendwelche Leute und das Kind muss weglaufen. Später stellt sich raus, das Kind ist der junge, kleine Michael Fassbender. Und er ist irgendwie bekloppt geworden oder ein bisschen assi. Er hat Gewalt in sich. Und deswegen sitzt er irgendwie im Knast.
Bin zurück.
Sehr gut. Gleichzeitig haben wir aber auch vorher schon einen Rückblick in die Vergangenheit gehabt. Und da ist der coole Michael Fassbender, den sehen wir da. Und zwar als Aguilar. Erklärt wird nicht so ganz, warum der ganz genau so aussieht wie Michael Fassbender. Das ist nämlich normalerweise in den Spielen auch nicht so. Das sind zwei verschiedene Leute, du erinnerst dich nur dran.
Die sind verwandt. Sie sind ja verwandt.
Ja, na auf jeden Fall hat man diesen Aguilar und er ist auch anscheinend der Super-Assassine und er macht halt coole Assassinen-Sachen während eben dieser Krieg gegen die Mauren. Und das ist wirklich cool. Und dann springt der Film wieder zurück und wir sehen dem langweiligen Knast Michael Fassbender zu, während er langweilige Sachen mit Marie Cotillard macht. Nämlich nicht irgendwie cool knickknack, sondern unterhalten.
Ja, sie reden über Gefühle die meiste Zeit. Ich will, die Gewalt ist eine Krankheit. Ich möchte die Gewalt selbst bekämpfen. Und Michael sagt aber die Gewalt ist doch ein Teil von mir und wird das nicht selbst verändern. Und Rhabarber, Rhabarber. Und dazu kommt er dann haben wir tatsächlich, ich würde sagen, drei Viertel des Films sind einer flog über das Kuckucksnest. Dann freundet er sich mit irgendwelchen anderen asozialen Gefangenen an. Und es ist super langweilig. Es ist wirklich super langweilig, was da vor sich geht. Die Gefangenen interessieren mich nicht. Kerl Lynch interessiert mich nicht. Marie Cotillard, Sophia, wie sie heißt, interessiert mich nicht. Jeremy Irons als Rickon Stark interessiert mich nicht. Es ist mir wirklich alles egal. Also das ist mir so wurscht. Meine Gedanken waren genau dieselben wie beim Spiel. Alter, mach mal hinne jetzt mit der Sequenz. Ich will wieder zurück in den Animus. Ich will wieder geil sein in der Vergangenheit. Und nichts passiert da. Ein fetter Scheiß passiert da. Die ganze Zeit sind wir immer noch in der Jetztzeit.
Und dazu muss man sagen, leider macht dieser Film etwas, und zwar er verkompliziert die ganze Sache. Ja, man sieht im Spiel, ich hab's schon erzählt, die böse Abstergo-Firma ist so weit fortgeschritten schon, dass sie den Leuten diesen Animus als Konsole nach Hause liefert, ja? Und hier in diesem Spiel bekommt Michael Fassbender so einen super assi Anschluss hinten ans Hirn irgendwie dran und wird in so einen beweglichen Arm eingeklinkt, der dann gleichzeitig ihn bewegt, während er exakt die Bewegungen ausführt, die Aguilar in seiner Erinnerung ausfügt. Allerdings funktioniert das auch nicht ganz, weil zwischendrin haut sie ihn einfach mal auf den Boden, wenn er nicht aufpasst und so.
Ja, das ist so dumm.
Ist das ungefähr der schlimmste Ride im Europapark? So könnt ihr euch das vorstellen.
Ja, wirklich. Also es ist echt so. Der Arm geht auch irgendwann, packt das auch nicht mehr in die Bewegung, dann hat er einen Kurzschluss und alles. Also, warum denn so kompliziert? Also, wegen mir, wenn sie es unbedingt reinbringen müssen, dann können sie ja mal ganz kurz erklären, das ist der Animus, du bist ein Häftling und jetzt rein mit dir, damit wir endlich, eigentlich, es ist doch Etikettenschwindel, der Film. Im Trailer zeigt man doch fast, also da sieht man doch auch ganz viel von dieser Vergangenheitsszene. Und ich finde, da hat man ja fast alles gesehen, irgendwie dann, also von den Vergangenheitssachen. Ja. Das ist einfach ganz schlimm.
Der Film ist in dem, was passiert, ist er ein Rückschritt im Vergleich zum Spiel. Die sind im Spiel schon viel weiter. Und dieser Film tut aber wirklich so, finde ich aber auch, als würde er sich einreihen wollen in diese Spielereihe. Das macht er auf ganz vielen Ebenen, ja. Also das Design dieses Komplexes von Abstergo sieht wirklich aus wie das Abstergo-Design auch im Spiel, ja. Auch die Klamotten, die tragen und so. Das ist wirklich alles, das tut so, als würde es dazugehören. Aber die entscheidenden Sachen verkompliziert's einfach.
Ja, ohne Not. Ich meine, die wollen es ja eh machen. Das ist ja nicht nur für Fans der Spiele, sondern das ist ja, die wollen ja alle möglichen Leute ins Kino locken. Ja, und dann müssen sie es dann nicht extra kompliziert machen. Für Leute, die das Spiel eh nicht kennen, das dann noch ein bisschen komplizierter zu machen, das macht doch überhaupt keinen Sinn.
Das Interessante ist an dieser Stelle, ich habe heute mit einer Kollegin gesprochen, die war in dem Film drin, weil sie Michael Fassbender so geil findet, ja. Was auch legitim ist, wie ich finde.
Das ist völlig in Ordnung.
Und die hat aber, also und Tonfrau Steffi war ähnlich drauf, die hat gemeint, sie finden es gut, dass da so viel erklärt wird, weil es ja doch ein bisschen kompliziert ist mit diesem ganzen Templar-Ding und Animus-Ding. Und das fanden die ganz gut. Während ich gesagt habe, der ja alles gespielt hat, ich muss das nicht schon wieder hören. Das ist wie bei Spider-Man. Vielen Dank, wir kennen die Origin-Geschichte. Können wir jetzt cool loslegen und coole Vergangenheits-Action machen. Und eben, wie ich hab's gerade schon gesagt, das Spiel hat dazugelernt. Ja? Die wissen mittlerweile, nee, den Krempel, das machen wir nur noch ganz kurz. Also im letzten Teil, bei der London-Geschichte, da hat man da wirklich nur noch ganz wenig Gegenwarts-Action.
Ja, das stimmt.
Und hier wirklich die meiste Zeit. Und das kann man jetzt auch sagen an dieser Stelle. Es ist tatsächlich auch wie im Spiel. Alles, was in der Vergangenheit ist, ist super cool. Und sieht auch original aus wie im Spiel.
Ja, also und dementsprechend halt auch, es sieht geil aus. Wir haben ja jetzt sehr viel gemeckert über die ganze Geschichte. Ich werde auch nachher noch viel mehr meckern. Keine Sorge, ich hab so einen Hals. Ich hab Blutdruck gerade. Aber was der Film halt richtig macht, ist halt einfach diese ganzen Szenen in der Vergangenheit. Die sind super, super geil. Das Design der Rüstungen ist geil. Das Design der Waffen ist geil. Die Darsteller sehen cool aus. Die Kämpfe sind fantastisch choreografiert. Verfolgungsjagden sind toll choreografiert. Die Parkour-Einlagen sehen cool aus. Die ganze Optik ist fantastisch mit den Farbfiltern und sowas. Das macht einfach nur Spaß. Es war so cool, sich das anzuschauen. Es hat wirklich einfach Spaß gemacht. Immer diese Vergangenheitsszenen waren absolut fantastisch.
Ja, lass uns vielleicht mal über ein paar Sachen reden, die diese ganze Serie und eben auch den Film da so geil gemacht haben. Also, was macht diese Assassinen eben aus? Also, die Idee dahinter ist ja eigentlich, du verzichtest da drauf, du nimmst den Schlagring, ist ja eigentlich, dass man sich irgendwie, dass die cool schleichen können, die tauchen in der Menge auch unter, die observieren die Szene von Anfang an und dann überlegen sie sich, okay, wie steigen wir da ein, wie killen wir da ein, die tauchen plötzlich auf, killen wir und sind wieder weg.
Ja.
Und das also, passiert hier.
Spielst du's.
Genau. So ist das eigentlich auch gedacht. Und so hat man das hier auch. Man sieht teilweise, wie die Assassinen über Dächer eben so Parkour-Einlagen machen, wie Aguilar, also unsere Hauptfigur, wie er auch guckt und sich überlegt, wo er eingreifen kann. Es gibt diese berühmten Szenen, die auch den Spielen schon super cool waren, wenn man durch die Massen läuft und zwischendrin siehst du also einen Assassinen, der einfach nur so die Leute leicht wegdrückt um sich rum.
Ja.
So durch die Masse bewegt. Genau diese Bewegungen haben wir hier auch. Wir haben die gleichen Waffen, eben diese berühmte Assassinenklinge ums Handgelenk, die dann so hervorschießt. Das haben wir alles. Wir haben sogar, was ja so ein bisschen auch immer wieder auftaucht in den Spielen, und zwar, wir haben Aussichtstürme, so ist es in den Spielen ja, man klettert auf die ja hoch und also ganz absurd, zum Beispiel auf die so ein kleines Kreuz auf der Spitze eines Kirchturms, auf der normal niemand irgendwie eben stehen könnte. Das können die Assassinen, weil sie so toll ausgebildet sind. Und von dort oben haben sie eine tolle Übersicht. Und es sitzt immer ein Adler darauf, der dann wegfliegt, als Zeichen, dass man hier eine tolle Übersicht hat. Selbst das kommt vor.
Ist auch super mit dem Adler, oder? Ich finde, du fühlst dich richtig zu Hause wieder, wenn du das dann anguckst.
Und das sind auch die besten, um das auch mal wieder anzusprechen, 3D-Szenen des Films. Ich habe ihn in 3D gesehen.
Oh Gott,
ja. Das könnt ihr wirklich vergessen. Ich hatte wirklich Hoffnung, dass da einiges kommt. Cool sieht's aus, wenn ihr, das kommt regelmäßig, dem Adler bei so einem Flug folgt. Ja, über die Massen hinweg, um die Türme rum. Das sieht super aus. Alles andere ist wirklich für den Eimer.
Ja, gerade, aber ich finde allgemein 3D in diesen Vergangenheitsszenen ist ganz okay. Aber dann, warum dieses 3D in den modernen Szenen, was ja eben 4/5 ausmacht von dem Film.
Ja.
Für einen Eimer könnt ihr komplett vergessen.
Ich meine,
das braucht man überhaupt nicht.
Ja. Ich meine, Michael Fassbender hängt ja schon an diesem Arm eigentlich, der ihn da rumtreibt, in diesem Animus. Ja. Das hätte man super nutzen können, dass er mal so rauskommt aus dem Bildschirm oder so, ja? In so einer Bewegung. Kommt überhaupt nicht vor.
Nee, das stimmt. Das wird gar nicht genutzt. Und auch ein weiteres verschenktes Potenzial von diesem Film. Ich kann gar nicht fassen, wie enttäuscht ich bin. Aber tatsächlich, man sieht, wie du gesagt hast, diese Schleichszenen in der Vergangenheit, aber man sieht eben auch die Kampfszenen, denn du hast es immer wie ein kleiner Streber, ja, mit deinem Regenschirm, hast du dich immer schön alles observiert, dann hast du dich angeschlichen und dann hast du das ganz blitzsauber ohne Zeugen erledigt und bist danach wieder heimgefahren. Ich habe das gespielt, mein Lieber. Ich habe den Säbel rausgerissen, habe der ersten Wache ins Gesicht geschossen mit meiner Büchse und habe alle umgebracht. Circa 40 bis 50 Leute an dem Schauplatz, unter einer von denen war sicher auch mein Ziel. Und danach bin ich fröhlich pfeifend wieder weggegangen vom ganzen Schauplatz des Verbrechens. Und das sieht man halt auch, man sieht aber auch, die können nicht nur schleichen und observieren, sondern die können auch richtig krass kämpfen. Und man sieht schöne Schwertgefechte, bisschen Bogen-Action, bisschen Prügel-Action gibt's zu sehen. Also ich finde auch, die Action kommt in diesen Szenen nicht zu kurz.
Ja.
Finde ich gut. Und die ist auch gut gemacht.
Man kann sich zwar hier und da wundern, warum Michael Fassbender für Kämpfe indoor einen Bogen nimmt. So, das ist nicht ganz klar. es gibt, lustigerweise, es gibt, also diese Bösen, Abstergo, die Templer, die sammeln eben auch Objekte. Und wenn man so hinschaut, hat man das Gefühl, man würde hier und da vielleicht den Säbel von Edward Kenway eben aus dem Piratenteil entdecken. Und
ja,
der Bogen sieht aus wie der Bogen von Connor, den dieser Halbindianer eben nutzt. Das ist schon ganz cool. Also man sieht, das ganze Spiel ist überzogen mit Anklängen, der ganze Film ist überzogen mit Anklängen an das Spiel.
Ich glaube, Edward Kenways Knarren habe ich auch gesehen.
Ja.
Die sagen da auch rum. Da fühlt man sich als Fan natürlich, das ist halt Fanservice, der dann kommt, den kriegt man auch. Finde ich auch schön, dass er da ist, weil wir sind ja lange Fans der Serie und wollen das dann halt eben auch so sehen. Aber um diesen Knackpunkt kommt der Film nicht drum rum. Dabei haben wir eigentlich coole Schauspieler. Wie wir schon gesagt haben, Michael Fassbender, guter Typ. Marie Cotillard, heiße Batman-Frau. So, Jeremy Irons, cooler Batman-Butler. Da schließt sich der Bogen übrigens, meine Damen und Herren.
Der Bogen wieder, ja.
Ja, natürlich, der Bogen schließt sich da.
Der Bogen schließt sich auch noch ganz woanders, das muss ich kurz noch erwähnen an dieser Stelle.
Ja, bitte.
Ganz interessant nämlich, Regie hat geführt einen Typ namens Justin Kurzel. Ja, den man denkt, man kennt den von nichts, tut man auch. Es sei denn, man hat den letzten Macbeth gesehen. Ganz spannend nämlich, dort spielt Macbeth Michael Fassbender. Lady Macbeth Marion Cotillard. Hier schließt
sich der Bogen. Doch. Aha. Potzt du's. Das ist nett. Das ist gestreift.
Ja. So. Du wolltest, ja, Jeremy Irons ist mit dabei.
Wir haben Matt Al-Moody, Brendan Gleeson haben wir aus Brügge sehen und sterben. Dann haben wir.
Auch an der Stelle, ich muss das nochmal erwähnen. Genau, der spielt den alten Vater von Michael
Fassbender. Ja, genau.
Der junge Vater wird also als der Vater in dieser kleinen Szene am Anfang, wo man das Kind eben sieht, wird gespielt von Brian Gleeson. Und ich nehme an,
das ist
wahrscheinlich der Sohn. Also das ist zumindest auch ganz gut gemacht.
Das stimmt, ja, das haben sie halt ordentlich hinbekommen. Denn Brendan Gleeson, muss ich sagen, mag ich in der Tat sehr, sehr gerne. Der spielt auch in Gangs of New York mit. Spielt er den Monk. Und auch sonst, also den sehe ich einfach gerne, aber jetzt auch wieder, wie viel Screentime hat er? 80 Sekunden oder so?
Ist aber ein fetter alter Assassine. Also ich finde, dem brauche ich halt null, also gar nichts mehr zu.
Der hat sich halt gehen lassen im Alter. Der musste ja keine Assassinenaufträge mehr machen, der war ja im Ruhestand. Und dann kann er sich doch auch mal, da kann er auch mal ein paar Kohlenhydrate essen, oder nicht?
Ich habe das Gefühl, der nimmt, wenn der die Klinge benutzt, dann vielleicht, um sich die Hornhaut von den Füßen zu schaben. Aber sonst auch gar nichts mehr.
Oder sich ein Bier aufzumachen.
Ja, das ist super cool. Plopp.
Dann sagt er zum Bier, Rescue jetzt gerade in Patsche, dann trinkt das aus.
Ja, da kommt seine Frau rein. Schatz, trinkst du schon wieder? Dann wirft er schnell so eine Rauchbombe und rennt weg.
Aber er ist alt und fett und kommt noch ein paar Meter. Dann keucht er, weil sein Asthma zurückkommt. Ja. Sehr schön. Ja, aber wie gesagt, die Schauspieler werden ja da. Das Setting, ich finde es auch gut, dass sie ein neues Setting hergenommen haben, nämlich so spanische Inquisition.
Was mit Torquemada. Das ist ein tolles Setting. Das sieht super aus. Das Ganze spielt großer in Granada und auf der Alhambra, wo ich übrigens schon war. Und das sieht wirklich so aus. Ich bin da schon drauf, nicht rumgeklettert, aber fast.
Und wann bist du denn mal geklettert in deinem Leben?
Damals. In Jerusalem, ich erinnere mich
noch. Aber das stimmt. Das Setting ist ja cool. Und stell dir vor, sie hätten jetzt einfach halt Altair neu gemacht. Das bräuchte ich nicht nochmal sehen. Ich habe es ja schon gespielt. Es würde mich nicht interessieren, nochmal Altair zu sehen.
Ich sage ja, das Ganze reiht sich in die Reihe ein, ohne zu sagen, das ist die Verfilmung von einem Teil.
Ja. An sich, merk Spaß, an sich ist es doch alles gut gedacht. Ich finde, das ist alles gar nicht so schlecht.
Ja.
Wir müssen jetzt auch mal
ehrlich werden. Wie wir schon gesagt haben, das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Ja, genau das ist es. Aber nee, es ist ja nicht mal gut gemeint, es ist einfach nur pure Dummheit. Sie haben das tolle Setting, sie haben tolle Schauspieler, sie haben anscheinend gute Kampfchoreografen, sie haben tolle Kostüme, sie haben tolle Optik, es passt alles. Okay, aber jetzt eine Sache noch. Wir werden das alles fast nicht nutzen, sondern wir machen super lahmen Gegenwartsscheiß, den keiner, der in den Film gehen will, sehen will. Was ist denn mit euch los? Ich verstehe das nicht.
Ja, es ist eigentlich nur Michael Fassbender, der sagt, ich bin so aggressiv,
ja.
Ohne einen Menschen zu hauen.
Ja, er wirkt total entspannt auf mich. Er ist überhaupt nicht aggressiv.
Marion Cotillard ist deutlich aggressiver als er.
Jeder ist aggressiver als er. Frankreich. Ihre Waffen sind Zigaretten und Sarkasmus.
Ja, sacre bleu.
Ja, ich meine, also viel mehr kann ich dir leider auch nicht mehr dazu sagen, denn ich ziehe jetzt einfach schon mal mein Fazit vorgezogen, fällt doch nichts mehr ein, denn es ist so, alles wäre da, die Zutaten für den Film wären komplett da, aber sie nutzen es halt einfach nicht und ich verstehe das nicht. Da kann ich ja noch so lange jetzt reden, aber es ist halt einfach so, der Film hätte super werden können, wenn du mir die Geschichte von Aguilar erzählst, wie er so Abenteuer erlebt, weißt du? Und dann am Schluss des Films, ganz am Ende, wir starten bei der spanischen Inquisition und wir enden auch da und ganz am Schluss stirbt Aguilar und dann macht ein Michael Fassbender als Cal Lynch, macht die Augen im Animus auf. Weißt du, das alles so, oh, was war das denn jetzt? Wie so ein kleiner Cliffhanger. Wieso baut man das denn nicht so ein?
Ja. Wäre viel besser. Das wäre wirklich besser. Den Film würde ich mir angucken.
Ja, das Drehbuch schreibt sich von selbst.
Ja.
Es ist übrigens, hast du schon erzählt, dass, als ich den Braten reingeschoben habe, dass alle Szenen während der spanischen Inquisition, das ist für manche Menschen interessant, die halt Untertitel hassen, ich gehöre eigentlich auch dazu, dass die alle auf Spanisch gehalten sind.
Nee, habe ich noch nicht erzählt.
Ja, tatsächlich ist es aber so, sie wollen das irgendwie authentischer machen und deswegen schwätzen die ganze Zeit Spanisch in den Rückblicken. Ich persönlich bin da jemand, der sagt, der Zugewinn an Atmosphäre ist es mir nicht wert, dass ich permanent Untertitel lesen muss. Denn mein Spanisch ist jetzt nicht so super. Ich verstehe schon viel, was die sagen, aber ich muss trotzdem die Untertitel immer noch ein bisschen abchecken. Und das lenkt halt immer wieder von der Szenerie ab, wenn man immer wieder nach unten gucken muss. Ich hasse Untertitel. Ich finde das schlimm.
Ja, wobei, was ich cool fand, war, dass, also zumindest für meine Ohren, kam es mir Spanisch vor. Tatsächlich. Ich hatte das Gefühl, Michael Fassbender spricht ein erstaunlich authentisches Spanisch. Das hat mir wirklich gefallen irgendwie. Also er hätte auch eine so sagen können, das hätte genauso geklungen, aber es klang echt cool.
Ja, also du fandest es eher gut, dass sie Spanisch gesprochen haben?
Nee, ich fand es doof, weil dann müssten die, also gut, man muss sagen, in den Spielen ziehen sie es auch nicht durch. Also wenn du durch London läufst, der eine ruft, hey Sir, a penny please. Und der andere sagt, was machst du hier? Ja, also da reden die auch zwei verschiedene Sprachen, das ist ein bisschen komisch.
Ja.
Insofern, ja, es war irgendwie merkwürdig, aber gut merkwürdig. Was ich noch nicht, gar nicht erzählt hatte eigentlich, was viel merkwürdiger ist, diese ganze, also nicht, dass das schon nicht kompliziert genug wäre, sind die alle Parteien noch auf der Jagd nach dem goldenen Apfel, nach Adams Apfel, den allerdings ja, wer die Spielreihe gesehen hat, der ist ja schon aufgetaucht eigentlich.
Ja.
Es gibt, also das Ganze kommt mit nur angedeutet, es gibt nur irgendeine antike Gesellschaft oder Aliens oder whatever, die der Menschheit irgendwas zurückgelassen haben. Und die Templer und die Assassinen streiten sich darum. Und dann eben auch, wer den freien Willen kontrolliert. Also es ist interessant, aber es ist wurscht. Ja, ihr wollt das nicht sehen. Das ist euch egal. Nee,
das interessiert nur Fans der Spiele. Die Leute, die den Film gucken wollen, denen kannst du das halt sukzessive mit Fortsetzung langsam präsentieren. Und dann hätten sie noch was sie entfalten können. Deswegen sage ich ja, lass das so enden, dass Michael Fassbender nach Aguilas, wenn der halt dann im Film vielleicht drauf geht oder was, dass der halt dann die Augen aufmacht am Schluss. Weißt du?
Das Problem ist, das werdet ihr am Ende sehen des Films, ohne da groß was zu erzählen, dieser ganze Film ist eigentlich dazu gedacht, euch heiß zu machen auf die nächsten 25 Teile.
Ja, macht er halt nicht.
Er erzählt euch elendlang was, damit ihr jetzt, also ihr müsst quasi erstmal hier, das ist die Gebrauchsanleitung. Der Film ist die Gebrauchsanleitung, damit ihr wisst, wie ihr mit den anderen Filmen umzugehen habt. Das Problem ist, kein Mensch liest Gebrauchsanleitungen. Deswegen wollt ihr das nicht sehen.
Ja, das stimmt. Ja. Also, dann sage ich jetzt mal, was ich gebe. Und zwar, der Hauptteil des Films ist halt super langweilig und super scheiße. Aber diese Szenen in der Vergangenheit reißen es halt schon irgendwie raus. Also, weil die echt geil sind. Aber na gut, ihr müsst nicht ins Kino gehen. Schaut mal euch, wenn er auf Netflix kommt. Das ist wirklich mein Fazit. Schaut ihn wirklich auf Netflix. Ihr müsst nicht auf Blu-ray ausleihen. Ihr müsst auch nicht ins Kino gehen. Guckt ihn auf Netflix und fertig. Denn ihr wisst, wenn es nicht auf Netflix passiert, dann passiert es überhaupt nicht. Ja, deswegen gebe ich Kurz und knapp, verschenktes Potenzial, enttäuschtes Fanherz ein bisschen, aber mit einem Silberstreif, weil die paar Szenen in der Vergangenheit echt geil waren, gebe ich 6 Powersterne.
Ha, ich gebe 6,5 tatsächlich. Und ich hatte erst 7 überlegt, aber er ist einfach nicht so gut. Wir haben wirklich sehr viel gemeckert, muss man auch sagen, in dieser Folge. Aber mir hat einfach dann doch einiges wirklich gut gefallen und es hat eben mein Gamer-Herz dann doch mit Sonnenschein erfüllt, ja. Ich kam aus dem Film am Ende raus und wollte mir sofort eine Kapuze. Ich brauchte sofort eine Kapuze. Ich war sehr enttäuscht, dass ich keine dabei hatte. Dieser Film hat sehr viel Coolness in den Vergangenheitsszenen, ja. Also alles, was mit dem Spiel zu tun hat, das macht einem Spaß, man entdeckt da viel, man hat die Augen die ganze Zeit offen, denkt, das sieht ja aus wie im Spiel und das sieht ja aus wie im Spiel. Aber gleichzeitig eben braucht er 100 Jahre, bis er zu den coolen Sachen kommt. Und das ist das Problem. Die erste Hälfte ist für alle, die sich mit dem Spiel auskennen, einfach wurscht. Ich glaube, es gibt genug Leute draußen, die haben das gebraucht, einfach zur Erklärung. Leider zähle ich da halt nicht dazu.
Ja, das ist halt auch langweilig, ist nicht gut gemacht.
Ja, aber die zweite Hälfte nimmt erstaunlich viel Fahrt auf dann auch. Michael Fassbender dann auch in der Gegenwart dann diese Aggressivität, die er angeblich hat, auch mal rauslässt mit seinen Assassinenkumpels, ist das auch ganz cool. Und dann macht er auch in der Gegenwart coole Assassinensachen. Aber ich muss mir halt keinen Assassinen anschauen, der kein Assassine ist. Das ist echt ein bisschen langweilig.
Wie oft hast du jetzt das Wort Assassine in einen Satz gebracht?
Wie viel S war in diesem Satz?
Ja, Gott. Mit SS.
Ja, genau.
Günther Grass, bist du's. Also.
Ja, dementsprechend 6,5 Punkte von mir, weil ich doch Bock habe auf die nächsten Teile und ich hoffe, dass die einfach lernen.
Ich glaube, es gibt keine nächsten Teile. Der ist super gefloppt. Ja. Der ist super gefloppt, der Film.
Ja, dann muss ich mir halt doch den nächsten Alien-Teil mit Prometheus, weil ich mit Michael Fassbender anschauen.
Gibt es noch einen Alien-Film?
Kommt jetzt demnächst irgendwie Michael Fassbender, der ja eigentlich den Roboter im letzten Teil gespielt hat, spielt die Hauptrolle.
Ja. Ach so, ja, dann ja bitte, da gehen wir doch rein.
Ansonsten ist alles wie immer.
Aliens. Ja, und für die Zukunft. Oh, wir können noch kurz ein bisschen Feedback besprechen, denn der weise Josef hat uns auch geschrieben, er fand auch den Tarkin, fand er ganz gut gemacht im Rogue One. Er fand aber, die Leia sah nicht gut aus. Und das ist... Wenn ich so drüber nachdenke, hat er schon recht, die sahen nicht mehr so gut aus, oder? Also die sah komisch aus, bisschen.
Ja, sie wissen schon, warum sie es nur so kurz gezeigt haben. Und ich glaube, in dieser Begeisterung, in der man denkt, huch, guck mal, Leia, achtet man nicht so. Also das hat bei mir gereicht als gut, so.
Ja.
Dieses Feedback haben wir auch, glaube ich, nochmal bekommen, irgendwie mit der ähnlichen Aussage auch bei Twitter, wo ihr uns ja auch finden könnt, als Licht-Tweet-House sind wir da zu finden. Könnt ihr uns auch gerne folgen, da erfahrt ihr auch mal was, ob wir wieder am Aufnehmen sind und was sonst Neues gibt.
Wir hatten auch noch Feedback von Hildi, ihm oder ihr, ich weiß es nicht, ist mir nicht bekannt. Er oder sie sagt, dass er auch eben Leia nicht gut fand, das CGI, also fand die Leia auch nicht so gut, meinte, sie wäre nicht notwendig gewesen, lieber andeuten, und er fand Vaders, obwohl das wäre fast ein Spoiler, gell? Sagen wir nicht. Schaut es euch selber an. Wenn ihr noch sehen sollt, was der Hildi oder sie, die Hildi zu Vader sagt, dann schaut sie auf lichtspielhaus.podcast.de.
Yeah? Lichtspielhaus-podcast.de.
Da kannst du schauen, was er oder die Hildi über Vaders Auftritt noch zu sagen hat. Vor allem, wenn ihr den Film schon gesehen habt. Und der Johannes hat uns noch gesagt, Avatar kommt, und zwar nicht nur in 3, sondern in 4 Teilen. Und zwar zum Glück erst 2018 geht's los und dann alle 2 Jahre ein Film. Und James Cameron behauptet der Johannes, 3D ohne Brille ins Kino zu bringen. Da bin ich auch mal gespannt, wie er das machen will, Johannes. Ich glaube ja nicht daran. Da kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube, der macht das mit dem Bollerwagen, bringt das dahin.
Und der weise Josef hat seine Weisheit noch einmal unter Beweis gestellt.
Ja, und ich frag, das ist die Erkenntnis des Jahres für mich jetzt schon.
Ja, ich habe gesagt, ich war mit dem iPod Touch zufrieden, aber ich brauche einen MP3-Player, der halt einfach nur Podcasts abspielt und mehr nicht machen kann. Aber der weise Josef sagt, Sascha, wenn du mit dem iPod Touch zufrieden warst, rate ich dir, kauf dir nochmal einen iPod Touch.
Das meinte ich eigentlich gar nicht. Ich meinte der heilige Josef. der iJosef hat nämlich gesagt, dass, wie heißt sie denn? Hermine Granger jetzt, ne?
Ja, ja.
Die dürfen wir alle heiß finden ab die Heilige Tümer des Todes Teil 1, weil vorher war sie noch zu jung.
Ach, das ist das entscheidende, das habe ich überlesen, das ist das entscheidende Urteil. Okay. dann weiß ich jetzt, was ich heute Abend gucken soll.
Ja. Ja, ihr habt gemerkt, wir waren heute beide ein bisschen aufgebracht, so ein bisschen überdreht, habe ich das Gefühl. Das liegt bei mir am Pott, bei dir
wahrscheinlich
am Cider. Das nächste Mal wieder mehr vielleicht, kleiner Ausblick, vielleicht wieder Serientäter. Wir haben ein paar Sachen gesehen, unter anderem zum Beispiel, ich habe momentan schon gesehen, Dirk Gentlys holistische Detektei.
Also, ich würde auch gerne mal über Luke Cage reden, denn ja, die Serie hat auch viel Hate ab, zu Unrecht, wie ich finde.
Ja.
Also gibt es ein paar Sachen. Vielleicht haben wir noch ein paar Serien und bereiten euch nächstes Mal wieder Serientäter auf. Ansonsten vielleicht wieder einen Themencast.
Ja, auch gerne. Ihr könnt auch gerne Vorschläge natürlich posten. Wie gesagt, auf lichtspielhaus-podcast.de. Bei Facebook könnt ihr uns folgen. Da gibt's auch mal lustiges Zeug. Und eben als Lichttweethaus bei Twitter. Joa. Bist du durch?
Ja, ich glaube, wir sind auch durch. Und wir haben den Zeitrahmen, würden wir sonst auch reißen, den wir uns selbst gesetzt haben.
Ja. Dann würde ich sagen, das war das Lichtspielhaus, der wirklich wahre Kinopodcast. Mein Name ist Matthias.
Ich bin der Sascha.
Und wir zwei, Sascha und ich, wir ziehen uns jetzt noch ein bisschen zurück in die Vergangenheit, wo wir noch geil waren und schieben uns noch einen Braten rein.